ARD Sounds.
Wir haben uns da was ausgedacht. Und das ist die Lösung für uns alle, weil es betrifft wirklich fast alle.
Geht aber nur, wenn wir das auch wirklich genau so machen, wie wir uns das ausgedacht haben. Also das mit der Rente.
Man kann das jetzt auch nicht aufschnüren und an einzelnen Stellen sich, ich sag mal, Rosinen picken, das eine oder andere rausnehmen, was einem gefällt, und das andere weglassen, was einem nicht gefällt.
Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden.
Ja, dann, liebes Parlament, aus 630 Abgeordneten, die ihrem Gewissen verpflichtet sind, schaut gerne mal rein in die Ideen der Rentenkommission, aber rumdoktern ist jetzt wirklich nicht mehr.
So stellen sich das die Arbeitsministerin Bärbel Baas und Kanzler Friedrich Merz vor mit den Empfehlungen aus der Rentenkommission.
Ganz schön selbstbewusste Ansage, wenn man bedenkt, wie sehr die Fetzen geflogen sind vor einigen Monaten noch, als die Koalition schon mal angesetzt hatte, die Rente zu reformieren.
Inzwischen sind die Vorschläge der wegen des Streits eingesetzten Kommission da. Frage ist, muss man das so machen? Kann da noch was weg? Und sollten wir nicht vielleicht alle Schweden werden?
Das sind einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten, wir sind außerdem aber auch seit knapp 30 Jahren befreundet und wir geraten ständig, warum auch immer, in kontroverse Diskussionen miteinander. Denn wir sind beide gerne gut informiert.
Nur eben selten einer Meinung. Auch nicht in der Frage, ob das eigentlich in Ordnung geht, mal eben ein paar Leute der radikal-islamischen Taliban nach Europa zu Gesprächen einzuladen. Was kommt als nächstes? Der IS zu Gast bei Steinmeier?
Oder handelt es sich dabei einfach um die Einsicht, dass wer nach Afghanistan abschieben will, eben auch mit den Taliban reden muss?
Auch darüber diskutieren wir in dieser Folge von 7 Tage wach. Und wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert, zum Beispiel in den Kommentaren. Also die man so hinterlassen kann bei der Folge, also bestimmten Apps.
Das ist dann aber nicht hören nach Vorschrift.
Naja, hören natürlich nur bei ARD Sounds, das ist ja klar.
Ja, klar.
Aber danach kann man ja dann, also da gibt es ja Möglichkeiten.
Ja, also wir freuen uns. Dann reden wir als erstes über die Taliban. Schon echt erstaunlich, dass die Islamisten plötzlich ja regelrecht eingeladen wurden nach Europa.
Ja. Die Taliban waren in Brüssel diese Woche und haben mit der EU-Kommission Gespräche über Abschiebungen geführt. Das klang ja wie eine Randnotiz, die Meldung, aber das war echt keine Kleinigkeit. Also es gab es noch nie, die radikal-islamischen Taliban auf offiziellen Besuch in Brüssel.
Und die Taliban selbst haben das ja auch total gefeiert und danach gesagt und publiziert, das sei ein historischer Tag gewesen und so. Also ich habe gedacht, historisch weiß ich nicht. Das waren ja Gespräche darüber, wie und ob Afghanistan mehr ausreisepflichtige Afghanen aus der EU zurücknimmt. Hm. Also meistens Straftäter, die die EU-Länder dann loswerden wollen.
Ich finde das total krass, dass die EU sowas macht.
Was genau?
Na, mit den Taliban reden, beziehungsweise die einladen. Also als wäre das was ganz Normales, Vertreter von denen jetzt mit Diplomatenvisum und alles.
Ja, mit Visum für einen Tag, ne? Nur für die Verhandlungen. Danach mussten sie wieder raus. Und selbst das war ja umstritten. Die belgische Regierung hat gesagt, sie würde das normalerweise nicht erlauben, dass die in ihr Land kommen, aber sie beugen sich da dem Wunsch der EU-Institutionen, die nun mal in Belgien sitzen teilweise. Und letztendlich war es ja auch die EU, die die Gespräche regelrecht gesucht hat, so auf Wunsch von insgesamt 20 EU-Ländern, wenn ich EU-Kommissionssprecher Markus Lammert da richtig verstanden habe.
Now member states have written a letter to us asking to help.
Sie haben uns gebeten, Kontakte auf technischem Level herzustellen, um schwere Straftäter zurückzuführen oder Menschen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen.
And persons who pose a security risk. So this is what we're working on.
Aber darüber, dass die Taliban ein brutales, frauenverachtendes Regime sind, da brauchen wir doch nicht zu diskutieren, oder? Also ich meine, eine islamistische Diktatur, in der verfolgt, eingesperrt und getötet wird, wer sich dem nicht fügt, seitdem die 2021 wieder die Macht übernommen haben.
Ja, natürlich. Ja, wollte ich nicht drüber diskutieren.
Na, und gegen die auch die Bundeswehr noch vor ein paar Jahren ja gekämpft hat und wobei 35 deutsche Soldaten insgesamt gestorben sind.
Ja. Ich weiß, verstehe nicht, worauf du hinaus willst.
Also ich habe in einem ARD-Bericht einen Afghanistan-Veteranen gehört, der über seine Zeit dort auch ein Buch geschrieben hat, Johannes Klär. Und der hat gesagt, ihn beschämt das als deutschen Staatsbürger, dass auch die Bundesregierung die Taliban jetzt überhaupt als Gesprächspartner akzeptiert, weil er deren Taten bei seinen Afghanistan-Aufenthalten nicht einfach vergessen kann.
Während wir auf der Straße präsent waren, uns den Menschen gezeigt haben, versucht haben, Kontakte zur Bevölkerung zu knüpfen, Projekte voranzutreiben, haben die Taliban grundsätzlich aus dem Hinterhalt angegriffen durch Sprengstoffanschläge, indem sie Selbstmordattentäter mit Bomben losgeschickt haben oder indem sie Bomben in den Straßen versteckt haben oder indem sie aus dem Hinterhalt auf uns geschossen haben.
Ja, Verstehe ich total. Also klar, vor kurzem noch gekämpft und jetzt lädt man die ein.
Ja.
Ja, aber nochmal zur Einordnung. Ne? Das sind Treffen auf sogenannter technischer Ebene. Es geht nicht um politische Gespräche in dem Sinne. Es geht nur darum, eine technische Grundlage für diese Abschiebungen zu schaffen. Weil wir hatten das schon bei anderen Diskussionen, wo es auch um Abschiebungen ging. Mit wem sollen Deutschland und die anderen EU-Staaten denn sonst darüber sprechen, wenn nicht mit den Machthabern in diesem Land?
Aber die EU erkennt doch das Taliban-Regime nicht mal an. Also wie können sie dann mit denen irgendwelche Abkommen verhandeln?
Es geht nicht mal um Abkommen. Ich glaube, man muss da 3 Etagen tiefer ansetzen. Es geht einfach nur um technische Absprachen.
Ja, aber es ist doch völlig klar, wie das Game dann läuft am Ende. Also die Taliban sagen, okay, wir nehmen die Leute zurück, die ihr loswerden möchtet, kein Problem, aber dafür akzeptiert ihr uns dann bitte als Regierung oder akzeptiert uns zumindest ein bisschen so Schritt für Schritt. Das ist von den Taliban strategisch nicht unklug, deswegen haben die sich auch so gefeiert. Also sich so langsam durch die Hintertür als Partner in Sachen Abschiebung beliebt zu machen.
Ja. Frauen und Mädchen dürfen übrigens nicht abgeschoben werden, ne? Da gab es ein Urteil vom Europäischen Bundesgerichtshof, dass die als in Afghanistan verfolgt einzustufen sind generell und nicht abgeschoben werden dürfen. Also es geht bei diesen Ausreisepflichtigen fast nur um Männer.
Ja, aber also trotzdem, wer weiß, was die Taliban dann mit denen machen. Also da werden Menschen ja wahllos ermordet. Es gibt keine unabhängige Justiz, an die du dich wenden könntest, wenn du dann abgeschoben bist. Oder sie lassen die frei und dann laufen verurteilte Verbrecher in Afghanistan rum. Das ist auch eine klasse Idee.
Ja, aber sie im deutschen Knast zu behalten und dann nach der Haft nach Afghanistan abzuschieben, ergibt auch keinen Sinn. Also es ist, weiß ich nicht, eine Lose-Lose-Situation. Aber einfach gar nicht mit der de facto Regierung eines Landes zu sprechen, befeuert dann am Ende auch wieder nur die Rechtspopulisten hier, die dann sagen, seht ihr, Regierung, ihr schafft es ja nicht mal, die Straftäter abzuschieben, obwohl das Gesetz so vorsieht. Also da tut man sich auch keinen Gefallen. Da
lässt man sich aber auch treiben. Und außerdem hat Deutschland ja für sich genommen schon selbst sogenannte Absprachen mit den Taliban. Ne? Das stand Anfang der Woche in der Taz, dass sie 3 Abschiebeflüge pro Monat aus Deutschland annehmen. Als Gegenleistung dafür dürfen die Taliban Konsularbeamte nach Deutschland schicken. Also das, ich weiß nicht, das ist eine Normalisierung, das geht doch nicht. Also dass du ein Regime dann hintenrum doch als Partner irgendwie legitimierst.
Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Podcast-Tipp von uns. Plus Minus, der ARD-Wirtschaftspodcast, jeden Mittwoch neu in der ARD-Sounds-App.
Wie, das war alles?
Überall, wo es Podcasts gibt? Oder was soll ich noch sagen? Sollen wir nicht mehr sagen.
Ich meine, worum geht es in dem Podcast? Was gefällt dir daran? Was hat dich begeistert? Für welche Zielgruppe ist der? Also,
ich bin in der Werbung. Oder
Alter,
was?
Du willst einen Tipp für einen Podcast machen? Dann gib dir doch ein bisschen Mühe.
Ich sage nur, warum ist bei Temu alles so billig? Warum sind E-Autos gebraucht so teuer?
So.
Ist 5G wirklich gefährlich? Das sind Fragen, die da besprochen werden und das interessiert mich persönlich alles.
Und deswegen hörst du den?
Und deswegen höre ich den. Plus Minus, Wirtschaftspodcast, 5 Sterne.
So, geht doch. Ey, diese Kommission für die Rentenreform, die in dieser Woche ja wirklich abgefeiert worden ist, fast, also jetzt für politische Bundesregierungsverhältnisse, das ist ja wirklich erstaunlich. Also die hatten sie ja einberufen, weil es so harten Stress gab, als die Regierung das mit der Rente im Herbst und Winter ja schon mal versucht hatten. Ne?
Ja, und dann gab es diesen Aufstand da von den jungen Abgeordneten aus der Unionsfraktion, alles zu teuer, da machen wir nicht mit. Und jetzt saßen sie ja teilweise wieder mit in dieser Kommission.
Ja, und sind voll zufrieden. 19 Sitzungen hatten die, stand in diesem Empfehlungspapier. Über 150 Sitzungsstunden haben sie gehabt, 1000 Experten angehört, 1000 natürlich übertragen.
Ja, viele.
Kein halbes Jahr Zeit für das Ding, ist schon ein Ding. Also saßen viele Expertinnen und Experten auch drin und haben mit den Vertretern aus Politik gemeinsam Vorschläge abgeliefert. Die Arbeitsministerin Bärbel, und jetzt kommt's, Arbeitsministerin Bärbel Baas und Kanzler Merz beide echt gelobt haben.
Ja. Warts ab, die werden sich darüber schon noch zerstreiten. Also, weil es gab ja auch ziemliche Abstriche für beide Parteien.
Aber
also
beide haben gesagt, sie wollen es genau so umsetzen, hat der Kanzler auch nochmal angemahnt.
Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen. Die einzelnen Maßnahmen greifen ineinander und balancieren sich aus. Sie bilden ein Gesamtkonzept, das nur in seiner Gesamtheit funktioniert.
Wie die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Ja, es ist ein bisschen anmaßend vom Kanzler, oder? Findest du nicht?
Wieso?
Naja, also wie man auf die Idee kommen kann, da ein Paket mit der Aufschrift Friss oder Stirb ans Parlament weiterzureichen, wenn man sich die Maßnahmen mal anguckt, vor allem das, was fehlt. keine Möglichkeit mehr zur Rente mit 63, keine echte Bremse für die Altersarmut. Also wer weniger verdient, aus welchen Gründen auch immer, kann im Alter dann nicht von der Rente leben. Dann werden die Beamten wieder nicht zwingend mit in die Rente geholt, sondern nur idealerweise, also weiter kein umfassendes Solidarprinzip.
Naja, aber warte
und dann
mal, mit
zu sagen,
Beamten,
es ist halt quasi alternativlos.
Die rechtlichen Hürden für jetzt diese Sache mit den Beamten, die sind wohl so groß, dass man das nicht einfach gleich schon dingfest machen kann. Aber die Weichen,
ja,
sollen,
ja sein.
Die Weichen sollen dafür gestellt werden, immerhin, und der Rest der vorgeschlagenen Maßnahmen, der soll eben nicht wieder irgendwelchen Klientelinteressen zum Opfer fallen.
Ja, ich finde aber ehrlich gesagt, man muss über so eine Reform doch streiten können und dürfen, politisch, konstruktiv. Was ist denn das für eine Ansage vom Kanzler? Das ist jetzt ein Gesamtkunstwerk, das ist alles ausbalanciert, also Finger weg. Entschuldigung.
Ja, aber guck mal, wenn die Maßnahmen halt mit so einer Kommission wirklich austariert sind, ein komplexes System, so austariert sind, dass erst aus der Balance auch ein vernünftiges System entsteht, dann kann ich das schon verstehen. Und ich meine, SPD und CDU können
und
das ja auch...
Politik ist dann nicht Mathe.
Aber ein Rentensystem schon. Und ich meine, SPD und CDU, die können das ja gemeinsam beschließen. Also es müssen ja nur die Koalitionsfraktionen zusammengehalten werden. Und ich glaube, darum geht es dem Kanzler und der Arbeitsministerin hier.
Lass uns die einzelnen Maßnahmen mal anschauen erstmal.
Also ich meine, das sind 33 Empfehlungen da aus diesem Papier. Das ist auch sehr lang. Also die gehen wir jetzt nicht alle durch, Okay. Nur das Interessanteste und Wichtigste. Und das sind... Es sollen mehr Beitragszahler rein in die Rentenversicherung. Konkret heißt das zum Beispiel Selbstständige, die jetzt noch nicht irgendwie, ja, was, ne, die sollen verpflichtet werden. Abgeordnete auch, Beamte eigentlich auch.
Ja, hatten wir ja. Wird ein Mordsgeschrei geben.
Und die Minijobber sollen auch rein. Und damit, ja, wäre die Idee des Minijobs im Grunde weg.
So, und das aber so ein bisschen so, oder? So nebenbei irgendwie, die sind ja bisher ausgenommen, diese Minijobs. Und das wird große Branchen treffen. Also die Gastro vor allen Dingen. Weil das heißt, dieses Konstrukt, was vom Minijob übrig bleibt, wirft erstmal weniger ab für die sie machen. Und zum anderen werden diese Jobs aber für die Betriebe teurer. Also da bin ich mal gespannt, wie das einfach durchgewunken werden soll, wenn das wirklich Konsequenzen hat, also die spürbare Konsequenzen in der Gesellschaft. Es gab schon große Kritik daran aus der Branche und von den Arbeitgebern. Na klar, also der Gaststättenverband Bayern zum Beispiel hat im ZDF gesagt, das ist eine Katastrophe.
Ja. Sozialverbände fanden es aber gut, ne? Weil es eben dafür sorgt, dass die Menschen besser abgesichert sind. So, dann soll das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Heißt konkret, im Grunde länger arbeiten. Also für alle, die in den 40ern in Rente gehen, halbes Jahr länger, und alle ab den 50ern Rente dann bis 68 Jahre arbeiten.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn das so weitergeht mit der Lebenserwartung, das klingt jetzt erstmal krass. Aber es geht doch auch nicht anders, als das daran zu koppeln, oder? Weil wenn wir immer länger leben, müssen wir doch auch immer länger arbeiten. Wie sollen wir es denn sonst machen? Und dazu kommt ja, also die Rente mit 63 soll ganz abgeschafft werden.
Ja, das ist ja, also wobei, also da hört man immer von diesem Dachdecker, ne? Oder der Pflegerin, die 45 Jahre eingezahlt haben und körperlich nicht mehr können. Aber das fand ich ganz spannend, da habe ich mal ins Papier der Kommission reingeschaut und die schreiben da, sie sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Rente eher besser verdienenden Männern zugutekommt, wenn man jetzt mal in die Vergangenheit guckt, wer hat das bezogen. Und weil dazu kommt, du hast ja jetzt keine Auflagen mehr gegen Zuverdienste, wenn du früher in Rente gehst, da ist der Anreiz, haben die gesagt, so hoch, so früh wie möglich diese Rente zu beziehen, für Gutverdienende besonders hoch. Und das kann es ja nicht sein.
Ich glaube trotzdem, dass darüber gestritten wird. Also Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern von der SPD, hat das ja schon kritisiert. Da sind in diesem Jahr Wahlen. Ich vermute, dass das ein Wahlkampfthema werden wird da. Und über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, finde ich, was so der Hauptknüller ist dieser Reform. Das ist dieses schwedische Modell. Also die kapitalgedeckte Rente, so wie die Schweden das schon seit langem erfolgreich machen.
Ja, und das soll der deutschen Rente auch aus der Patsche helfen. Die soll am Ende sogar steigen, indem eben ein Teil der Beträge am Kapitalmarkt angelegt werden soll. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob man sich davon nicht vielleicht zu viel verspricht. Ich finde das so lustig, dass immer dieses schwedische Modell so hervorgehoben wird. Weißt du, alle reden.
Aber wieso lustig? Ich finde das in Anbetracht aller Realitäten vernünftig. Also da in die Richtung zu denken, weil so die kapitalgedeckte Rente, also wenn wir nicht das ganze System komplett ändern, führt da im Moment keinen Weg dran vorbei,
würde
ich sagen.
Aber was ich meine ist, die Schweden haben insgesamt ein ganz anderes System. Also es hängt ja mit anderen Abgaben, mit Steuern und Regelungen zusammen, weißt du? Und jetzt finde ich das irgendwie beim Reformpaket, sagen sie, das geht nur, wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden. Aber beim Blick nach Schweden, da macht man genau dieses Rosinenpicken selbst, was sie Arbeitsministerin.
Aber es ist ja auch wirklich sinnvoll, weil da geht es doch erstmal nur darum, die Finanzierung der Renten abzusichern. Also da muss man ja nicht gleich irgendwie schwedische Staatsbürgerschaft beantragen oder das ganze Gemeinwesen mitkaufen. Das geht ja erstmal.
Aber in Schweden hat fast jeder noch eine Betriebsrente dazu. 90% der Arbeitnehmer. So, bei uns waren es 2023 ein bisschen mehr als die Hälfte, nur laut Zahlen der Bundesregierung. Mhm. Und auf den Seiten vom Bundesfinanzministerium heißt es noch dazu, dass mit der Betriebsrente stagniert und die Renditen sind mager. Das heißt, die Unternehmen in Schweden, wenn man das jetzt mal vergleicht, die finanzieren eben viel mehr mit als hier,
natürlich,
wo sie sich einen schlanken Fuß machen.
Ja.
Und dazu haben die viel geringere Verwaltungskosten, die Rendite eben nicht so auffressen in Schweden. Also das müsste man schon mitkopieren, wenn man von der schwedischen Rente jetzt träumen.
Ja, also hätte ich jetzt auch gar nichts dagegen, dass man die Betriebsrenten aufbessert und noch flächendeckender einführt und so. Und dass die Rente effizienter verwaltet wird, hat auch keiner was dagegen. Aber dass die Rente auch durch den Markt finanziert werden kann, das ist doch ein No-Brainer. Also ich finde, da könnte man doch noch viel weiter gehen als jetzt geplant und deutlich höhere Anteile der Rentenbeiträge in Fonds anlegen.
Echt jetzt?
Das, ja.
Schön Rente am Aktienmarkt verzocken oder was?
Ey, selbst wenn du die konservativste aller Anlagen machst bei den Aktien- und Anleihenfonds, so, du legst ja über Jahrzehnte an. Also wenn wir alle unsere bisher gezahlten gesetzlichen Rentenbeiträge am Aktienmarkt so konservativ wie möglich angelegt hätten, in den letzten 30 Jahren, dann müssten wir uns heute keine Sorgen machen über Altersarmut. Dann hätten wir vom allgemeinen Wirtschaftswachstum in der Welt massiv profitiert.
Oder du hast einen Börsencrash mit Inflation und mehrjähriger Wirtschaftskrise genau in dem Moment, wo du anfängst, deine Rente
egal.
Aus dem Fonds
Nein,
zu entnehmen.
Das
und
ist
es fällt alles viel niedriger als erwartet.
Nein, du müsstest schon extrem riskante Manöver machen, dass durch eine auch längere Finanzkrise dein über Jahrzehnte am Markt angelegtes Geld so dramatisch entwertet wird, dass deine Rente so mager ausfällt wie die gesetzliche Rente für uns später. Das ist in dem Fall wirklich Mathematik so. Das kannst du, also wenn du die historischen Zahlen nimmst und nicht davon ausgehst, dass übermorgen die Welt untergeht, weil die Rendite der gesetzlichen Rente lag immer so bei 3-4% über eine Dauer von 30 Jahren. Am Aktienmarkt hast du, je nachdem natürlich, was du machst, so, aber sagen wir mal ganz, ganz konservativ und breit gestreut, 6%, 7%, 8%, also im Mittel. Also circa doppelt so hoch. Und das ist doch das Absurde. Für den Aktienmarkt, selbst für ETF-Sparen, haben sich in der Vergangenheit ja nur die Leute interessiert, die irgendwie Geld entbehren konnten und das dahin packen, nach den ganzen verpflichteten gesetzlichen Abgaben und Lebenshaltungskosten und so. Das ist doch eigentlich skandalös.
Okay. Ja, also das stimmt. Das sollte ja mal die Riester-Rente übernehmen, diesen Job. Ne? Aber an der lässt heute auch keiner mehr ein gutes Haar. Ne?
Ey, Riester-Rente ist wirklich absolute Rockeprior. So. Ich habe ein sehr schönes abschließendes Urteil von Marcel Fratscher gehört diese Woche bei Radio 1 von dem Wirtschaftsprofessor von der Humboldt-Uni.
Wir wissen, wie vor 25 Jahren mit der Riester-Rente das eigentlich in die Hose gegangen ist, weil vor allem die Versicherungskonzerne davon profitiert haben, weil vor allem Menschen mit geringem Einkommen häufig dann diese Erträge noch gegengerechnet wurden, gegen die Grundsicherung im Alter. Also da geht es wirklich um die Ausgestaltung, dass der Gewinn davon wirklich bei den Menschen ankommt. Aber auch hier darf man keine falschen Erwartungen haben. Das wird nicht sofort ab Jahr 1 oder 2 wirklich was bringen. Also da müssen Sie schon lange vorsorgen, bis Sie dann auch im Alter mehr Rente dadurch bekommen.
Man hätte einfach viel früher schon anfangen können damit, den Leuten zu erlauben, Teile ihrer Rentenbeiträge in zum Beispiel ETFs zu stecken, statt in diese vergleichsweise unrentablen Ideen vom Gesetzgeber.
Naja, das soll ja jetzt kommen. Also 2% sollen künftig in solche Sachen
reinfliegen. Nein, das soll nicht
Sachen
kommen,
reinfliegen.
Weil diese 2% kommen ja noch on top. Also du musst 1 Prozentpunkt mehr zahlen als bisher und die Arbeitgeber auch 1 Prozentpunkt mehr. So, und da haben die Arbeitgeber natürlich auch gleich wieder gemeckert, wie sie das bezahlen sollen und was das soll, dass der Staat sie dazu zwingt.
Sollte der Staat dieses machen, kann eigentlich nur unsere Forderung sein, dass wir eine Entlastung in anderen Bereichen kommen. Da gibt es hinreichende Möglichkeiten im Steuer- und Abgabensystem.
Steffen Kampeter ist das, Arbeitgeberverband. Also die wollen schön entlastet werden, aber die Arbeitnehmer sollen das selbst zusätzlich von ihrem Lohn abziehen. Anstatt dass wir endlich einfach einen Teil der sowieso fälligen Beiträge investieren dürfen.
Ab 2040 soll die Rente dann wenn das alles genauso umgesetzt wird, wie Bärbel Baas und Friedrich Merz sich das vorstellen und die Kommission, soll die dann steigen ab 2040. So hat das die Kommission ausgerechnet, unter anderem durch die Kapitaldeckung, aber auch durch die anderen Maßnahmen, wenn eben alles umgesetzt wird.
Ja. In der Sommerpause wollen sie ja die Gesetzentwürfe dazu schon machen, ne? Und dann Ende des Jahres ab damit ins Parlament. Also,
da reiben sich die schon die Hände.
Das wird uns im Herbst schon nochmal schön beschäftigen, die Reform. Da haben wir was zu erzählen. Was war sonst noch?
Hast du das gelesen, dass du aktuelle Bahntickets wegen der Hitze zurückgeben kannst?
Nein. Wegen der Hitze? Wegen oder Hitze. Weil die sich entschuldigen wollen für den Ausfall am Dienstag?
Nee, wegen Hitze. Eine Hitze-Sonderkulanz für Fahrten bis Dienstag, also bis zum 30.06.
Okay.
Wenn du das Ticket vor dem 23.06. gekauft hattest, also bevor absehbar war, dass das jetzt deutschlandweit absolut Hitze-Rekordtage werden.
Aber die Züge sind doch klimatisiert. Und nach allem, was ich gelesen habe, gibt es auch diese Probleme mit ausfallenden Klimaanlagen, die es ja vor ein paar Jahren noch regelmäßig gab, gibt es nicht mehr. Das wurde alles erneuert und repariert. Also ehrlich gesagt, wo sonst soll ich mich denn aufhalten bei 40 Grad? Außentemperatur als in einem klimatisierten Zug.
Das ist doch meinst eigentlich... Meinst du hin und her fahren zwischen Berlin und Hannover?
Aber wirklich, also das...
Also laut Tagesschau hat die Bahn wohl eher Sorge davor, dass bei der Dauerhitze eben Weichen, Leittechnik kaputt gehen können. Und wenn die Züge dann zum Beispiel keinen Strom mehr haben bei 40 Grad, außerdem steigt auch die Gefahr von Bränden entlang der Gleisböschung enorm.
Okay.
Und es wird natürlich irgendwann dann schwere Gewitter geben, Starkregen. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist doch ganz vernünftig, oder? Dass die Bahn das anbietet und die Leute jetzt nicht sehenden Auges da reinfahren lässt.
Naja. Es fällt eh so viel aus an diesem Wochenende. Oder? Also echt etliche Open-Air-Veranstaltungen, Sportevents. Bei mir fällt am Sonntag sogar mein Buchclub aus, also mein kleiner Lesezirkel, beziehungsweise der soll digital stattfinden, weil man sagt, okay, lass uns lieber nicht aus dem Haus gehen.
Mhm.
Und Samstagabend auch wollte ich eigentlich ein bisschen dancen gehen und jetzt hieß es von meiner Dance-Gang schon, lass uns das mal lieber nicht machen, weil in Berlin gibt es eigentlich fast keine klimatisierten Clubs, da kannst du vergessen, da tanzen zu gehen.
Sporthallen teilweise sind ja auch nicht klimatisiert, also da sind bei Freunden von unseren Kindern auch schon Sportveranstaltungen ausgefallen, aber ich meine, hängen wir halt ein bisschen zu Hause rum. Machen die Jalousien runter, gucken Filme. Ich finde es nicht so schlimm, ehrlich
gesagt. Ja, nochmal zu Dienstag, ne? Die Bahn, die Panne.
Ja, da waren wir.
Ich meine, 90 Minuten lang fährt kein einziger Zug mehr in ganz Deutschland, weil, so zumindest stand jetzt die Begründung, sehr wahrscheinlich ein Update bei der uralten Bahnfunktechnik nicht funktioniert hat.
Mhm.
10.000 Reisende stranden oder kommen erst morgens ans Ziel. Also, das war auch mega peinlich,
oder nicht? Naja, ich meine, dass der Funkstandard so veraltet ist, kann ja jetzt die aktuelle Bahn nichts dafür. Das ist ja ein komplett eigenes Netz, was da ausgefallen ist. Also GSMR heißt das, womit quasi Lokführer, Stellwerk, Leitstelle kommunizieren.
Ja.
Also das hat eigene Masten, eigene Frequenzen, ist nicht mit dem Mobilfunknetz verknüpft, damit es eben nicht so angreifbar ist. Aber man kann sich vorstellen, so eine komplett eigene Infrastruktur ist halt auch wahnsinnig teuer und komplex.
Ja,
und so.
Und basiert ja auch noch auf dem 2G-Standard. Also 2G, guck mal auf dein Telefon, was da draufsteht, was da Standard ist, 5.
Ja, aber das sind Fehler, die Regierungen der letzten 25 Jahre gemacht haben, also dass da nicht investiert wurde. Ich finde es eher bemerkenswert, muss ich sagen, wie gut dann so eine Havarie gemanagt wurde. Also es gab keine Unfälle, es gab keine jetzt unvorhergesehenen Zwischenfälle, es war alles gemanagt im Grunde.
Das stimmt, also sie sind dann ja quasi auf Sicht, also ohne Funkkontakt und vorsichtig in die nächsten Bahnhöfe gefahren, die Züge, und haben da gewartet, bis es repariert war. Ne?
Das war richtiges Bahnfahren, also da hätte ja auch sonst was passieren können, ist aber nicht. Sonst noch? WM, ne? Guckst du jetzt, oder?
Nee. Die haben wir verloren. Das guck ich eh nicht.
Bist du über die langen Trinkpausen, Werbebreaks noch so entrüstet?
Es geht ja immer noch weiter. Weißt du das mit dem Journalisten aus Paraguay mitbekommen, der jetzt von der FIFA gesperrt wurde, weil denen sein Ton nicht gepasst hat?
Naja,
das ist, ich habe mich so aufgeregt.
Also Ton nicht gepasst ist gut. Also der hat ja in seiner Live-Radio-Reportage von Paraguay gegen Türkei den Schiedsrichter beleidigt. Als Dieb hat noch einen südamerikanischen Fußballfunktionär beleidigt und gesagt, er soll sich ein paar Eier wachsen lassen und dann noch behauptet, dass Infantino den Fußball getötet habe. Hier, warte mal, so klang das.
Mataron el fútbol! FIFA! Mataron el fútbol! Infantino! Sos el responsable de esto! Ladrones! Mataron el fútbol!
Haben alle Fußball getötet. Also, so, es kann ja auch nicht sein, dass man als Kommentator, ich meine, der ist da in der Öffentlichkeit, weil alle durchbeleidigt und das geht dann irgendwie so.
Aber er hat sich raumgreifend entschuldigt und bleibt trotzdem gesperrt für die gesamte WM komplett, also von der FIFA, nicht für ein Spiel gesperrt oder so, oder weißt du? Also wenn du mich fragst, hat die FIFA hier einfach mal klar ein Zeichen gesetzt, was sie von Pressefreiheit hält, nämlich gar nichts.
Naja, wie gesagt, also Pressefreiheit schließt auf der anderen Seite auch nicht ein, dass man in seiner Reportage ungesühnt Menschen beleidigen darf. Also und schon gar nicht den Schiri. Also ich finde es vertretbar, den auszuschließen, auch wenn es hart ist, auch wenn er sich entschuldigt hat. Also wer sich als professioneller Kommentator so wenig im Griff hat, der sollte vielleicht kurz kurz nach Hause fahren, sich erstmal wieder beruhigen. Und
aber das ist auch nicht das Einzige. Mir geht auch das mit dem ganzen Beten auf echt auf die Nerven so. Dieses ganze Beten auf dem Platz und Bibel hochhalten und so. Ja. Also ich finde das wirklich grenzwertig. Das bestätigt mich darin.
Ich dachte, du guckst gar nicht.
Ja, aber man kommt ja nicht drum rum um die ganzen Themen. Mhm. So Felix Metscher und Jonathan Tah, die beiden deutschen Spieler, die da betend und Arm in Arm stehen auf dem Platz nach dem Spiel vor den Kameras. Ich finde das wirklich unangenehm.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so relevant, wie du das findest. Das nennt man Religionsfreiheit.
Ja, ich will denen das ja auch nicht verbieten, dass die beten, aber müssen die das so öffentlichkeitswirksam machen? Jetzt mal ohne Quatsch, lass dich doch mal drauf ein auf den Gedanken, weil politische Botschaften sind verboten, ne, bei so einem Turnier, das akzeptieren irgendwie auch alle, kann man auch drüber streiten, aber religiöse Botschaften darf man dann senden? Also ich meine, die sind am Ende auch politisch, zumindest bei den Evangelikalen und denen gehören Metscher und Tah an, den Evangelikalen. Das sind jetzt keine...
Ich meine, Antonio Rüdiger, also der deutsche Verteidiger, der macht ja auch ständig diese Geste, die eng mit seinem muslimischen Glauben verbunden ist. Nach Toren zum Beispiel den Tawhid-Finger, also dieser nach oben gestreckte Finger, wo Rüdiger sagt, er bedanke sich einfach bei Gott oder sowas ähnliches. Wo ihm auch manche Medien auch schon islamistische Haltungen unterstellt haben, was er wiederum bestreitet. Also willst du ihm das dann auch verbieten?
Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass ich irgendwas verbieten will. Jetzt hör mal auf, mir das die ganze Zeit so irgendwie in den Mund zu legen. Ja. Aber ich finde ja, religiöse Gesten dürfen privat bleiben, finde ich schon.
Weiß ich nicht, dann soll die Kamera nicht draufhalten. Also es ist ein persönliches Glaubensbekenntnis, das muss man denen doch lassen, ob einem das gefällt oder nicht, die sind da auf dem Platz. Also was willst du denn für Fußballer? Sollen die gar keine Haltung, gar keine Neigung, gar keine Prägung haben, nur so Maschinen, so Funktionsgladiatoren sollen das sein?
Oder Metscher steigt kamerawirksam mit einer Bibel in der Hand aus dem Bus. Der dankt nach seinen Toren Jesus dafür, auch durch so einen speziellen Jubel. Der hat bei Insta mal trans- und schwulenfeindliche Inhalte geteilt und geliked. Der hat die LGBTQ+-Pride-Paraden egoistisch genannt und hat dazu geschrieben, dass die Teilnehmer nur ihrer Lust folgen würden. Das alles von einem deutschen Nationalspieler. Das kannst du alles überall nachlesen. Unter anderem gibt es bei NTV einen ausführlichen Artikel, den ich dazu gelesen habe. Das geht nicht.
Es sind junge Typen. Ich meine, das hat er später auch wieder eingefangen. Da hat er gesagt, er habe das nicht so homophob gemeint. Er hat gesagt, er liebe alle Menschen und sei nicht diskriminierend irgendwem gegenüber.
Klar, der ist Mitglied bei Ballers in God. Weißt du, was deren Motto ist? Impacting the beautiful game for Jesus. Wie gesagt, das sind Evangelikale. Die legen die Bibel wörtlich aus, die missionieren. Hör mal, wie Martin Fritz, der arbeitet bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, wie Martin Fritz deren Glaubensgerüst beschreibt.
Das ist ein neokarismatisches Christentum, also heißt pfingstlich im Kern. Es spielt der Heilige Geist, die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Wunderkraft des Heiligen Geistes im Leben des Einzelnen spielt eine große Rolle und damit ist auch zum Teil verbunden ein Erfolgsversprechen. Also wenn du mit Jesus durchs Leben gehst und mit dem Heiligen Geist, dann wirkt er auch Wunder in deinem Leben. Das kann bis dahin gehen, dass du im Grunde du ein übernatürliches Leben führst, also da gibt es wirklich Versprechen, die gehen zum Teil dahin, dass man sozusagen fast über Wasser laufen kann.
Ja, du. Also die FAZ hat geschrieben, die Gebete erregen nur die Gemüter derer, die an nichts mehr glauben als an ihre linke Religion.
In meiner Augen hat das nichts mit links oder rechts zu tun, wenn man gerne möchte, dass Religion Privatsache ist.
Ich finde, solange das nicht den Werten des Grundgesetzes widerspricht oder in dem Fall bei den allgemeinen Werten von Fairness, von Sportlichkeit, dann muss man das aushalten. Also du kannst ja das ablehnen und kritisieren.
Ja, aber ich muss es aushalten, du hast es gesagt.
Ich frage mich eh immer, wie Gott das machen soll. Weißt du, bei diesen Wettbewerben. Also alle beten ja für den Sieg und bedanken sich dann für die Tore, aber es gibt ja dann auch immer einen Verlierer. Also wie entscheidet das Gott im Fall? Ja. Also hat er das im Blick? Also Fairness und so? Also wer gewinnt das? Stell ich mir wirklich nicht einfach für Gott vor, wenn die alle gleich doll beten.
Ja, kriegt der dann, der doller gebetet hat. Ich weiß nicht, möchte man Gott nicht sein.
Oder Jesus.
Ist das nicht dasselbe?
Die einen sagen so, die anderen so.
Und das ist jetzt?
Das ist eine Bande junger Störche. Und das ist mein heutiger Beitrag zur Hitzeprävention, weil das Wochenende soll so schrecklich heiß werden, da muss man sich was einfallen lassen.
Ja, nämlich?
Vom Storch lernen heißt Schwitzen lernen. Der Storch nämlich, der pinkelt bei großer Hitze auf seine eigenen Beine.
Och Mann.
Und nutzt die Verdunstungskälte zum Kühlen.
Der Storch.
Der pinkelt auf seine Beine bei Hitze, genau. Also
ich würde vorschlagen, das nicht weiter.
Aber das ist beim Storch, das ist total intelligent, weil das heißt nämlich, wenn
ja, ich habe es verstanden. Nicht nachmachen zu Hause. Christoph dreht frei.
Na gut. Tschüss.
Tschüss.
Fenster auf, Fenster zu, alles so lassen wie immer, unter den Tisch.
Ich Balkon, weiß nicht, Kraftwerk ist und Klimaanlage.
Ich pick's mir jetzt auf die Beine.
Aber bitte nicht hier. Hast du das mitbekommen mit dem Österreicher, der nackt vor der Polizei wegschwimmen wollte auf Mallorca?
Was?
Stand im Mallorca-Magazin, war am Ballermann, klar. Oder ein Nebenballermann, glaube ich. Drei Österreicher, pass auf, drei Österreicher. Fängt an wie ein guter Witz. Drei Österreicher. Zwei liegen nackt in der Sonne.
Okay.
Einer badet nackt im Meer.
Ach so.
Also mitten am Ballermann.
Das ist okay?
Nein. Kommen die Cops, sagen sorry. Liebe Österreicher, FKK ist hier verboten. Bitte anziehen, ausweisen, jetzt gibt es eine Anzeige. Weil die sind ja seit einer Weile relativ streng am Ballermann, okay, was solche Gesetzesverstöße angeht, weil sie diesen ganzen Sauf- und Öltourismus eindämmen. Weißt du? So, jedenfalls die beiden am Strand ziehen sich brav an. Der im Wasser haut ab. Also schwimmt. Keine Ahnung, was der dachte, wo der hin will, ob er jetzt bis nach Ibiza schwimmt oder so. Jedenfalls haben die Polizisten dann einen Rettungsschwimmer gerufen. Der ist mit so einem Paddelding, wie ein windiger Wind hinterher, hat dem den Weg abgeschnitten, nein, hat ihn davon wohl überzeugt, Gott, dass er jetzt nackig besser wieder umdreht und an den Strand schwimmt. Hat er dann gemacht, haben die drei die Insel je 750 Euro ärmer wieder verlassen. Also, Augen auf bei der Freikörperkultur, sag mal. Das gefällt nicht jedem.
Ja, Augen zu bei der Freikörperkultur, könnte es auch sein. So, weiß jetzt auch nicht, geh raus.
Ja, geh raus, aber es wird dir nichts nützen. Es wird nicht kühler als hier drin. Bis gleich.